Gnade euch allen und Frieden, die ihr zu Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt heute Morgen, weil ich habe der Predigt irgendwie einen Titel gegeben. Das war aber mehr so ein Gedankensprung für mich und dass das jetzt hier in die Begrüßung auch noch Aufnahme findet und ich dazu jetzt was sagen soll. Jetzt muss ich erstmal konstruieren irgendwie, also ich baue ein bisschen um, damit du dich doch wiederfindest in dem, was du brauchst. Okay, schön, dass ihr heute hier seid. Ich würde gerne mit einem kleinen Quiz starten. Sonntagmorgen, wir kommen aus dem Samstagabend, da gibt es große Quizshows, vielleicht im Fernsehen oder so. Ich würde gerne mit einem Quiz mit euch starten. Es gibt nichts zu gewinnen, außer Erkenntnis vielleicht, keine Ahnung. Was würdet ihr sagen, was ist der gefährlichste Beruf auf dieser Welt? Also auch mit Corona, man darf was sagen, ne? Also, was ist der gefährlichste Beruf dieser Welt? Oder die gefährlichsten Berufe? Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Okay, was noch? Polizist, Evangelist? Ah. Politiker? Okay. Gibt es noch was? Journalist, manchmal auch. Das stimmt, es gibt eine offizielle Liste, habe ich natürlich googelt, man ja heutzutage sowas. Der gefährlichste Beruf ist, also neben Evangelist wahrscheinlich, Bombenentschärfer. Wäre ich nie drauf gekommen. Feuerwehrmänner oder Frauen, Dachdecker, gemessen an der Zahl der Unfälle, die passieren. Ne? Piloten und Polizisten und Soldaten auch. Okay, war nicht schlecht. Zweite Frage, zum Quiz gehört immer mehr als eine Frage. Die zweite Frage, was ist der einsamste Beruf auf dieser Welt? Schäfer. Ist gut, es gibt auch dazu eine offizielle Liste. Schäfer, Förster steht auch drauf. Das geht so in die Nähe irgendwie, würde ich sagen. Das zählt als das Gleiche. Gut, gut gemacht. Ja, Bäume oder Schafe hüten. Astronaut? Okay, was noch? Ja, sowas Ähnliches habe ich ja auch stehen. Leuchtturmwärter, nicht schlecht. Also. Okay, ich habe noch hier ein paar. Ich löse mal auf. Nachtwächter? Ich wusste gar nicht, dass es sowas heute noch gibt. Ganz interessant. Hacker? Also hier die Computer-Hacker irgendwie. Und ganz absurd, wusste ich überhaupt gar nicht, Golfballtaucher. So ist es ein Beruf heutzutage. Golfballtaucher. Also die suchen Golfbälle, die irgendwo verschwunden sind. Und das ist natürlich alles richtig, was ihr gesagt habt und auch was diese Liste sagt uns über gefährliche und einsame Berufe. Aber tatsächlich wollen wir uns heute einem viel gefährlicheren und viel einsameren Beruf zuwenden. Und Elke hat das schon gesagt, Evangelist oder im Alten Testament, da hießen die Propheten, ganz gefährliche und meistens auch einsame Berufe. Diese Propheten im alten Israel, die waren tatsächlich einsam. Die waren von Gott ausgesondert und die waren auf ihre schwere Aufgabe mehr oder weniger gut vorbereitet worden. Aber in der Regel hatten sie vor allem nicht sehr viele Begleiter, meistens eigentlich gar keinen, denn häufig genug wurden diese Menschen auch von dem eigenen Volk nicht geachtet und nicht gemocht. Das kennen wir, Jesus sagt das ja auch, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus, also da, wo er herkommt. Also auch ziemlich einsamer Typ irgendwie. Und der Dienst des Propheten, der hat auch ernstzunehmende Konsequenzen und die mussten die Leute tragen. Also Verfolgung und Bedrohung und Tod, gewaltsamer Tod, das war ja eher die Regel als die Ausnahme. Und mit Blick auf so einen Lebensweg ist es auch gar nicht verwunderlich, dass die Leute ziemlich allein waren. Denn wer wollte schon in so einen Strudel mit reingezogen werden? Wer wollte darunter leiden, dass der beste Freund oder die beste Freundin vielleicht zufällig Prophet war und musste sich dann mit abmurksen lassen? Und von so einem einsamen Propheten und auch bedrohten Propheten lesen wir in dem Predigttext für heute. Ehrlich gesagt ist gar nicht der Predigttext für heute, ich habe ihn dazu gemacht, weil wir vor ein paar Wochen schon mal in diesem Text waren. Ich dachte, wir machen einfach da ein bisschen weiter, weil wir neulich so wenig geschafft haben. Erste Buch der Könige, Kapitel 17, und das sind die Verse 1 bis 16. Und wer eine Bibel hat, kann das gerne mit mir aufschlagen. Ich lese das sonst aber auch gerne nochmal vor. Und das ist ein ziemlich langer Text und wir werden es heute wieder nicht schaffen, durchzukommen. Aber wir gehen ein bisschen weiter. Also Erste Könige, Kapitel 17. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm: Geh von ihr fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und das soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er in den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hol mir doch auch noch ein bisschen Brot in deine Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Okay, wir hatten neulich schon mal den Anfang, als Elia zu diesem Ahab geht und vor ihm steht. Und da haben wir mal drüber nachgedacht, was es bedeutet, eigentlich vor Gott zu stehen und dann vor so einem König zu stehen und wie man das lebt und welche Konsequenzen daraus sich für uns ergeben. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Nochmal ganz kurz zum Kontext. Ahab, dieser König, vor den Elia tritt, betet Götzen an. Baal, das ist so ein Vegetations- und Wettergott, der ist irgendwie für alles gut, einen Tempel erbauen lassen. Und die Menschen damals dachten, wenn man neben Jahwe noch einen zweiten hat, den man anbieten kann, dann ist es ja mal gar nicht verkehrt, dann läuft das ja alles super irgendwie. Man kann auch besser auf zwei Pferde setzen als auf eins, dann läuft nichts mehr schief, so Vieh gedeiht, Felder auch, und dann läuft's. Das Problem war, in der Folge gab es halt eine ganze Menge ganz kruden Götzendienst und das Volk, das kopierte das Verhalten des Königs, das ist auch klar, König war immer Vorbild. Von diesem König erfahren wir auch im Kontext dieses und im Umfeld dieses Textes ganz unschöne Sachen, wie er das Land geführt hat und wie er auch Menschen behandelt hat. Also dieser Ahab, der König, ein Mann, von dem geschrieben steht, dass er Gott zum Zorn reizt, folgt Gott nicht, heiratet eine Frau, die Götzen anbetet und verführt das ganze Land damit auch zum Götzendienst. Das ganze Land? Kleine Anleihe bei Asterix, ne? Nein, nicht das ganze Land. Ein kleiner, unbeugsamer Prophet leistet verbalen Widerstand, weil er von Gott zum Prophetendienst berufen wurde. Und das ist der Elia. Wir erfahren gar nichts Näheres über ihn. Seine Berufung bleibt völlig im Unklaren. Irgendwann steht er vor diesem König und verkündet ihm eine Klimakatastrophe. Das haben wir gerade gehört, denn die Gerichtssprache Gottes war die eintretende Dürre. Der König und das Volk sollten erkennen, dass das Gott des Landes und Fruchtbarkeit und Segen ausschließlich von ihm kommt und nicht von irgendwelchen Götzen. Und konkret hört sich das gerade nochmal so an. Und Elia, der Tischbeter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Also es wird nicht regnen, bis der Elia das wieder sagt oder bis Gott durch Elia spricht. So, das war dieser erste Akt im extrem Schnelldurchlauf gestellt und normalerweise kommt nach jedem Akt eine Pause, damit sich das Publikum so ein bisschen erholen kann von dem, was schon passiert ist, aber nicht so in unserer Elia-Geschichte, da geht es gleich mit Vollgas weiter. Dann steht, dass das Wort des Herrn zu ihm, also zu Elia, geschieht, geh von hier fort. Und das kommt wieder so aus dem Nichts. Keine Lichtblitze, kein Donner, irgendwas dergleichen, was man denn als übernatürlich erwarten dürfte. Aber was fehlt an dieser Stelle eigentlich? Ja, der geht zu dem König, sagt ihm, es wird nicht mehr regnen, es gibt eine große Katastrophe, was fehlt an der Stelle? Irgendeine Reaktion des Königs. Er steht dann einfach da und dann geht nur Gottes Wort an Elia und das war nichts. Also da kam nichts dazwischen. Irgendeine Reaktion muss doch gegeben haben. Der König, könnte man noch erwarten, der rastet total aus, sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Wie kannst du so mit mir reden? Ich bring dich um, wachen, holt den Typen, sperrt ihn in den Kerker, bringt ihn um, macht sonst was mit dem, foltert ihn. So oder so ähnlich stelle ich mir das auf jeden Fall vor, dass der Elia, vielleicht nicht mehr ein ganz junger Mann, aber nur noch einigermaßen sportlich, sagt das zu dem König. Der König kriegt riesige Augen, guckt ihn an, man sieht schon, wie die Halsschlagader schwillt. Elia flieht vor dem König, rennt dabei in Diener um, springt durchs Fenster in den Palastgarten und zum Glück ist der Thronsaal im Erdgeschoss, sonst hätte es ein Unglück gegeben. Er rennt quer durch den Garten, zieht sich an der Gartenmauer hoch, an der anderen Seite runter, die Soldaten verfolgen ihn und er rennt weg. Verschwindet so im Gewimmel des Marktplatzes und nach 20 Minuten Gehaste, er ist völlig außer Atem, findet er sich in irgendeiner dunklen Gasse wieder, versteckt sich hinter irgendwelchen Körben, Säcken und so weiter und bricht erstmal total zusammen. So langsam lässt das Brennen in den Lungen nach und Elia kommt zur Ruhe. Was nun? Fragt sich Elia. Was nun eigentlich? Gott, da hast du mich echt in den tiefen Schlamassel hineingeführt. Wohin soll ich jetzt eigentlich noch gehen? Die Soldaten, die verfolgen mich. Und es ist ja gar nicht eine Frage, ob sie mich finden, nur wann sie mich finden. Und was passiert dann? Und dann? Und dann kommt Gottes Antwort. Geh von hier fort. Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und ich finde es doch echt erstaunlich, wie Gottes Plan hier so nach und nach greift. Na, zuerst wird Elia zum König geschickt, er soll ihm eine Botschaft bringen. Und das war total gefährlich. Und Elia wusste das, weil er hat ihm ja nicht gesagt, du bist ein netter König, sondern er hat ihm was Schlimmes gesagt, also was Schlimmes passieren wird. Und völlig naiv, was hätten wir vielleicht gemacht, habe ich so überlegt, also was hätte ich gemacht an so einer Stelle? Keine Ahnung, ich hätte mir wahrscheinlich einen Fluchtplan zurechtgelegt. Liest man hier von Elia überhaupt gar nicht. Also wie so ein Bankräuber kommt es ja nicht nur darauf an, dass man in die Bank einbricht, sondern vor allem, wie man hinterher wieder rauskommt und nicht erwischt wird. Das muss ja auch dem Elia irgendwie klar gewesen sein. Oder war der tatsächlich so naiv zu glauben, dass er einfach reingehen kann, sagt dem König mal seine Meinung ohne Konsequenzen und geht als freier Mensch wieder raus. Ja, wohl kaum. Und hat er einen Plan für diese Situation? Wohl kaum. Aber wer hatte einen Plan? Und wer hat immer einen Plan? Das ist Gott, und zwar einen sehr konkreten. Der befahl dem Elia ja nicht nur wegzugehen, sondern benannte auch das Ziel. Geh nach Osten. Dahin, ne? Glaube ich, Osten ist da. Andere Richtung. Also, an den Bach Krit im Osten. Ja, warum eigentlich nicht nach Westen, ans Meer? Ist doch viel schöner. Der Weg ist auch gar nicht so beschwerlich. Und das hatte schon einen konkreten Grund, denn nach Osten, da ging es eher in die Berge. Und wenn diese Dürre, die Elia gerade selber prophezeit hat, tatsächlich eintritt, ist natürlich ganz klug, an fließendes Gewässer ranzukommen, also in die Berge, da wo Wasser herkommt. Und da sehen wir, dass Gott Elia versorgt und auch uns. Und am Anfang hört sich das so übernatürlich an, aber es ist ganz natürlich, weil da fließt ein Bach. Und das Wasser, Gott versorgt uns. Und Gottes Plan mit Elia geht aber noch weiter. Von Wasser kann man sicherlich eine Weile leben. Und der Mensch ist ganz gut vorbereitet auf so Phasen ohne Nahrungsangebot. Bis zu 2-3 Monate kann ein Mensch wohl ohne Nahrung überleben, wenn man genügend Wasser hat und wenn man gesund ist. Und das lesen wir auch in der Bibel durchaus, dass es häufiger Phasen des Fastens oder der Nichtnahrungsaufnahme gibt. Aber natürlich ist andauerndes Hungern auch irgendwie ein Problem. Bei mir tritt das immer schon nach 3 Stunden ein, wie nicht nach 30 Tagen. Faszinierend. Aber tatsächlich ist natürlich andauerndes Hungern ein Problem, denn dann treten immer mehr negative Folgen auf. Die Haut verliert ihre Schutzfunktion, das Immunsystem wird schwächer, Entzündungen machen sich breit und unser Körper holt sich natürlich Energie und verarbeitet auch sämtliche Muskeln und das Gehirn, lebenswichtige Organe zur Energie. Also man schrumpelt so zusammen und der Mensch ist dann nur noch Haut und Knochen. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich habe es nachgelesen. Diese Dürreperiode, die Elia jetzt ankündigt, sollte aber viel länger dauern als 40 Tage oder 2 oder 3 Monate. Und insofern musste Gott Elia auch mit Nahrung versorgen, nicht nur mit Wasser. Und jetzt wird es irgendwie doch ein bisschen ganz anders. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Ja, Halbpension, gar nicht so schlecht irgendwie, ne? Wenn man so auf der Flucht ist. Kann ja auch schlimmer laufen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war tatsächlich, gibt es in dieser Gegend überhaupt Raben? Also, dass es hier bei uns welche gibt, ist mir klar. Gibt es in Israel Raben? Und Wikipedia sei Dank gibt es darauf sogar eine Antwort, kann ich mal vorlesen. Palästina kennt verschiedene Rabenarten. Der Wüstenrabe, Corvus ruficollis, ist eine Art der Gattung Corvus aus der Familie der Rabenvögel. Er sieht dem Kolkraben sehr ähnlich und ist im Freiland kaum von ihm zu unterscheiden. Okay, ist also geklärt, es gibt dort Raben. Nächste Frage, woher kommen Fleisch und Brot? Israel mag man manchmal gar nicht so vermuten. Ne? So in Bildern kennen wir Israel immer nur so häufig als Wüste, aber Israel hat auch eine reiche Tierwelt. Neben großen Säugetieren wie Wildschwein, Wölfen und Hyänen gibt es auch Rehe und Gazellen, Wildesel, Dachse, Füchse, Nager, Reptilien. Isst man vielleicht nicht so gerne, kann man aber auch essen. Also eine gewisse Auswahl an Wildbret war sozusagen gegeben. Der Speiseplan, also es war durchaus möglich, dass die Raben dann Fleisch brachten. Im Kindergottesdienst wurde vor ein paar Wochen dieser Text auch durchgenommen. Und um das zu illustrieren, wurde den Kinderbällchen Hackbällchen gebraten. Und ein Stoffrabe hat diese Hackbällchen dem Elia gebracht. Hackbällchen. Neudeutsch, Köttbullar. Darüber hätte sich Elia sicherlich richtig gefreut. Die Wahrheit aber ist, die kann man ja hier aussprechen, nicht bei den Kindern. Ich gucke nochmal, ob jetzt keine da sind zur Sicherheit. Die Wahrheit aber ist natürlich, dass Raben Aas fressen, Aas vertilgen. Und deswegen galten sie schon immer als unrein und so ein bisschen spooky sind uns die heute ja auch mal. So groß und schwarz, so ein bisschen düster irgendwie. Und sie fressen halt Aas. Und wenn Raben Aas fressen, was für ein Fleisch werden sie dem Elia wohl gebracht haben? Dry-aged. So, das wäre die moderne Version von Aas. Dry-aged, genau. Ich weiß es nicht, es steht da ja nicht. Eine schön gebratene Lammkeule oder Hackbällchen? Ich weiß nicht, wohl kaum irgendwie. Also Lammkeulen können Raben vielleicht, auch wenn sie groß sind, dann doch nicht so tragen. Aber vielleicht kleinteiliges Fetzenfleisch und Elia konnte sich ein Feuer machen und dann gab es irgendwie Geschnetzeltes. Immerhin. Nächste Frage, woher kam eigentlich das Brot? Bäcker Hacke, Holsteiner Vollkorn, Hackbällchen und Vollkorn. Ich wollte es nochmal sagen. Ne? Also, das gab es ja noch nicht. Woher bekommen Raben Brot eigentlich? Keine Ahnung, aber man muss immer wissen, dass Raben sehr, sehr intelligente Vögel sein sollen. Also kann man denen durchaus zutrauen, dass sie irgendwo Brot gefunden oder stibitzt haben. Also offensichtlich hatten sie Möglichkeiten, da ranzukommen. Okay, gewöhnlich kennen wir es ja eigentlich so, dass Gott Menschen schickt, um andere zu versorgen. Ne? Das ist auch das, was wir tun. Ne? Wir geben etwas in der Kollekte oder wo auch immer anderen ab, um anderen zu helfen. Aber dieser Beruf des Propheten, wie gesagt, der führte zu massiver Einsamkeit. Deswegen konnte niemand den Elia versorgen. Und es sollte auch niemand Elia versorgen, also kein Mensch auf jeden Fall. Also musste es anders geschehen, eben durch Tiere. Versorgung am Bach, das Wasser auf natürliche Weise, Versorgung durch Tiere, könnte man sagen, ist ein bisschen übernatürliche Weise. Ne? Klingt auf jeden Fall ungewöhnlich. Ich habe damit ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen ein Problem. Klar, ich traue Gott alles zu, das ist gar kein Problem. Aber geht es nicht ein bisschen normaler? Weiß ich nicht, in dem Fall auf jeden Fall nicht. Aber gedacht, was steckt denn eigentlich dahinter? Lassen wir die Raben mal beiseite bei der ganzen Sache. Lassen wir einfach die Raben weg. Was steckt dahinter? Gott lässt Elia nicht im Stich und er lässt uns nicht im Stich. Er kommt ihm zu Hilfe und das sicherlich auf ziemlich unerwartete Art und Weise. Und wenn sowas so Ungewöhnliches geschieht, dann halten wir das ja im wahrsten Sinne des Wortes auch erst einmal für unglaublich. Wir können gar nicht dran glauben. Und das ging dem Elia mit Sicherheit genauso. Er hatte viele Fragezeichen in dieser Zeit in seinem Kopf. Warum ernährt mich Gott eigentlich durch unreine Vögel? Wie lange muss ich so weiterleben? Welchen Sinn hat mein Alltag? Wie lange gibt es überhaupt noch Wasser hier am Bach? Wann kommt eigentlich der nächste Rabe? Bleibt das immer so morgens und abends? Lauter Fragen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn ich in so einer Situation stecke, man kann es Krise nennen oder Herausforderung oder Problem, dann habe ich häufig sehr präzise Vorstellungen davon, wie diese Situation aufgelöst werden sollte, auch wenn ich das immer nicht selber machen kann, das ist schon klar. Aber, so wie ich es mir gedacht habe, geschieht es meistens sowieso nicht. Und zack, bin ich enttäuscht. Aber später, meistens erst sehr viel später im Nachhinein, denke ich, erstaunlicherweise habe ich das doch überstanden. Es hat sich irgendwie ein Weg aufgetan, vielleicht einen ungewöhnlichen, vielleicht auch einer, den ich gar nicht so als Weg erkannt habe, aber es hat sich eine Lösung ergeben. Und vielleicht war dann manchmal auch so ein Rabe am Werk, den Gott geschickt hat. Und ich glaube, es ist in der Tat ein Unterschied, ob ich mir selber die Lösung für meine Probleme in meinen Gedanken zurechtbastel. Aber manchmal bastel ich mir auch Probleme zurecht, wo gar keine sind, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Die Lösung allerdings, die meine ich meistens selber ganz genau zu kennen, ohne genau zu wissen, wie sie auszusehen hat. Oder aber vertraue ich mich ganz, ganz sehr Gott an in ausweglos erscheinenden Situationen und bitte ihn um Hilfe. Und das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Haltungen im Leben. Ich war vor kurzem beim Arzt, macht mir ja so mal ab 50 irgendwie großes Blutbild, ne? Ordentlich was abnehmen. Ein paar Wochen später bin ich zur Nachbesprechung hin und dann guckt der Arzt in seinen PC, guckt schon so ein bisschen komisch und ich habe schon die Luft angehalten, dachte, oh, wer weiß, was da kommt. Und dann drückt er auf so eine Taste, Print, dann kommen 3 DIN-A4 Seiten raus, wirklich kleingeschrieben mit lauter Laborwerten, eng bedruckt, ganz wichtige Abkürzungen, Soll- und Ist-Werte. Da guckt er immer noch so skeptisch drauf und sagt, na, ist ein Österreicher. Ein bisschen wenig D-Vitamin. Ich schreibe ihm was auf. Okay, habe ich meine Vitamin-D-Tabletten bekommen, Sonnenschein in Tablettenform und nehme die jetzt jeden Sonntag. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist eigentlich, wie bin ich eigentlich zum Arzt gegangen? Wie bin ich da hingegangen? Ich bin ja nicht mit der Diagnose hingegangen, habe gesagt, hey Doc, mach mal eine Untersuchung, ich weiß aber genau, was mir fehlt. Da wird der Arzt ja wahrscheinlich auch sagen, ja, warum kommst du überhaupt zu mir, wenn du der Oberschlaue hier bist? Das wäre doch echt total selbstherrlich. Wie bin ich da hingegangen? Ich bin mit einer Frage hingegangen, Herr Doktor, bin ich eigentlich noch fit, bin ich gesund? Kannst du in meinem Blut was erkennen? Und mit so einer Frage bin ich eigentlich offen für eine Lösung, die auch von außen kommt. Da kann ich mir auch zusprechen lassen, ja, dir fehlt ein bisschen Vitamin 3, D3. Heißt das, glaube ich, oder was auch immer, also Vitamin D, irgendwas fehlt dir und ich gebe dir dafür ein Rezept. Und so ist Gottes Zusprechen in unserem Leben ja auch, hey, dir fehlt was und ich gebe dir ein Rezept. Das Rezept steht meist schon geschrieben. Und so kann ich vielleicht auch in so einem Raben tatsächlich einen göttlichen Boten erblicken und diese Gaben ganz dankbar annehmen. Und wenn wir das tun, glaube ich, dann werden wir immer wieder aufs Neue merken, dass Gott uns tatsächlich versorgt mit neuen Möglichkeiten, und sogar da, wo wir in totalen Sackgassen stecken, wo uns nach menschlichen Ermessen, stellt euch die Situation von dem Elia nochmal vor, nichts mehr herausführen kann. Wenn wir über diesen Abschnitt, den wir gerade haben, hier eine Überschrift schreiben sollten, könnte die wohl kurz Versorgung durch Gott lauten. Es sind nicht die Raben, die den Elia versorgen, es ist Gott. Es ist auch nicht der Bach, der Elia versorgt, es ist Gott. In meinem Leben, unserem Leben, ist es nicht unser aktuelles Gehalt, das unser Auskommen sichert, es ist Gott. Es sind auch nicht die Vitamin-D-Tabletten, die ich bekommen habe, die mir Gesundheit schenken, es ist Gott. Es ist auch nicht mein Auto mit Sicherheitsgurten und Auffahrwarnung und automatischer Bremsung und Blinkung und was weiß ich nicht alles, das mir sicheres Ankommen schenkt, es ist Gott. Und das ist eine Haltung, glaube ich, als Kinder Gottes sind wir aufgefordert, auch aus biblischer Perspektive, uns nicht der Welt gleichzustellen. Und das bedeutet, dass wir uns nicht in der gleichen Art und Weise Sorgen machen müssen und Befürchtungen hingeben müssen, wie alle anderen Menschen um uns herum. Und nicht nur, dass wir es nicht nötig haben, uns um die irdischen Dinge zu sorgen, vielmehr warnt uns die Bibel sogar davor, wir sollen uns nicht sorgen, denn Gott versorgt. Und immer wieder ermutigt uns die Bibel, unser Vertrauen ganz auf Gott zu setzen, so wie Elia das getan hat, und ihm und nur ihm ganz allein für unsere Gegenwart und Zukunft all unsere Belange anvertrauen dürfen. Und deshalb können wir ermutigt, voller Freude vielleicht auch, durchs Leben gehen, auch wenn das Leben nicht immer leicht ist. Und damit will ich nicht sagen, dass ein gutes Gehalt schlecht ist oder eine vernünftige Rentenversorgung oder eine gute Ernährung irgendwie, dass wir das sein lassen sollen. Nee, ganz im Gegenteil. Aber wir können uns immer stellen, wer eigentlich der Versorger ist. Und darauf gibt es auch noch ein paar ganz eindeutige Antworten. Im Philipperbrief schreibt Paulus, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Das spricht uns Paulus zu, das könnte Elia wahrscheinlich in seiner Situation aber auch gerade sagen. Alles, was ihr braucht, und zwar reichlich. Elia braucht zuallererst Wasser, hat er am Bach bekommen. Elia braucht was zu essen, hat er bekommen. Das ist die Frage für uns natürlich, warum wir uns noch allen anderen Angst- und Sorgengedanken hingeben sollen und denen mehr Glauben schenken sollen als Gottes Zusage. Schenken wir doch lieber Gottes Zusage Glauben, und tun wir das zuallererst und nicht als Notnagel. Ja. Die Oma hat immer gesagt, da hilft nur noch Beten. Ja, die meinte dann, ja, es gibt gar keine Lösung, ich bete, aber eigentlich glaube ich gar nicht daran. Ja, vielleicht drehen wir es mal um und sagen, da hilft am Anfang erstmal Beten. Und danach kommt alles andere. Und für uns hier in unserem irdischen Leben gilt, es gibt sogar noch einen Bonuspunkt dazu, also neben Gottes Versorgung, denn Gott hat uns neben seiner umfassenden Fürsorge auch noch unseren Verstand geschenkt. Er stellt uns ja nicht nur als willenlose Wesen hier in den Raum, sondern er hat uns Verstand geschenkt. Und der ist total nützlich in vielen Situationen. Ne? Zum Beispiel, du kümmerst dich um eine gesunde Ernährung. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich gesund ernährt irgendwie. Man kann ja nicht alles jetzt nur Gott hinschmeißen und sagen, ja, also ich esse jeden Tag Hamburger von einer, weiß ich nicht, Kette oder so und erwarte dann, dass ich super Fitnesswerte habe. Das wird so nicht passieren. Also es ist auch ein bisschen unserem Verstand gegeben, eine Antwort zu finden. Du schaust, dass du einen guten Job machst, damit du jeden Monat irgendwie ein Gehalt bekommst oder so und deine Familie oder dich selbst versorgen kannst. Du kümmerst dich auch um eine vernünftige Altersversorgung. Hier in Deutschland ist das ja auch nicht so unwichtig. Und das hat Elia übrigens auch getan. Also jetzt nicht das mit der Altersversorgung, aber mit dem Verstand, den hat er auch eingesetzt. Der ist vor dem König geflohen. Er hat ja auch, was wäre passiert, wenn er sich hingestellt hätte, er hätte gesagt, ja, Gott versorgt mich, bleib hier mal stehen, Kopf, ja, König, schlag mir doch den Kopf runter und dann, das wäre auch nicht schlau gewesen. Ja, und er ist zu dem Bach hingegangen, er hat es im Bach getrunken. Das ist ja auch für uns Menschen, wo wir sagen, ist doch klar, dass wir trinken, das sagt uns ja unser Verstand, dass wir das Wasser brauchen. Also unser Verstand, der ist nützlich, denn sonst hätte Gott ihn uns nicht gegeben, aber er ist natürlich auch nur in einem bestimmten Rahmen nützlich, nämlich in unserem irdisch-weltlichen Kontext hier. Aber unsere gesamte Existenz, die geht ja viel weiter, die ist ja viel größer als das bisschen Häufchen Leben, was wir jetzt gerade hier haben. Und da kommt unser stärkstes Werkzeug zum Einsatz und das ist unser Glaube. Unser Glaube durch Jesus Christus, wie Paulus das sagt. Und wo wir gerade von Jesus reden, was sagt der eigentlich zu der ganzen Thematik? Das wäre ja vielleicht auch nochmal interessant. Matthäus 7. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und die ihn bitten bedeutet ja, die an ihn glauben. Denn ich müsste niemanden bitten, von dem ich nicht überzeugt bin, dass er mir helfen kann in der Situation. Ja, Gott kennt unsere Bedürfnisse und Nöte und sie sind ihm überhaupt nicht egal. Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, Lukas 12, was ihr essen und trinken sollt. Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß genau, dass er dies alles braucht. Und da haben wir die Zusammenfassung für ein, ich denke, für ein wirklich erfülltes Leben. Es geht ja mehr um Geld, mehr als nur um Geld oder um irgendwelche Einzelsachen. Es geht um viel mehr. Gott zuerst. Alles andere kommt dann automatisch, fast automatisch. Und nochmal, ich meine nicht, dass wir naiv durchs Leben stolpern sollen, dass wir einfach irgendwas hinlegen sollen, setzen uns in die Ecke und warten darauf, dass was passiert. Das wird nicht so sein. Gott hat uns Verstand gegeben und Kraft zum Handeln und Energie. Also wir sollen uns schon auch um unsere irdische Versorgung kümmern, aber wir sollen auch wissen, woher es kommt. Und wenn wir daran arbeiten, Gott mehr und mehr als unseren Versorger zu sehen, im Zentrum zu stellen, dann können wir auch auf diesen Versorger vertrauen und immer tief an ihn glauben. Das ist wichtig, dass wir den vielfältigen Zusagen Gottes glauben. Auch an Raben. Und ehrlich gesagt, ich habe immer noch meine Schwierigkeiten damit. Wie sieht es nun mit dem gefährlichsten und einsamsten Beruf der Welt aus, dem Job des Propheten? Hört sich das nach diesen Zusagen irgendwie ungefährlicher oder schöner an? Möchte vielleicht jemand freiwillig Prophet werden? Ist nicht der Fall, kann ich mal sagen. Hier meldet sich auf jeden Fall niemand. Ich denke auch nicht. Aber was kann uns helfen dabei? Gott hatte einen Plan. Gott hat einen Plan für die Menschen damals und Gott hat auch einen Plan für dein Leben. Und zu Gottes Plan gehört auch immer die konkrete Versorgung. Das hört sich jetzt vielleicht bei all dem, was auf der Welt passiert, vielleicht ein bisschen wie eine hohle Phrase an, bei so viel Gewalt und Unterdrückung und Flucht und all dem, was gerade so unterwegs ist. Aber ich denke und ich glaube auch fest daran, dass Gottes Versorgung halt über unsere irdischen Bedürfnisse hinausgeht. Das können wir häufig nicht erkennen, denn wir kennen ja nur unser Leben, wir können es nur erahnen, was dahinter steckt. Gott hat einen Plan und Gott hat ein Ziel mit dir. Denn Gott liebte den Elia auch nicht mehr, als er uns hier alle liebt. Warum soll er uns dann schlechter versorgen? Halten wir also Augen und Ohren offen für die Raben in unserem Leben. Amen.